Deutschlandfunk, Information und Musik.
Irgendwie hat die künstliche Intelligenz uns ja alle schon am Wickel. Wie könnte es sonst sein, dass wir uns immerfort mit ihr beschäftigen? Gerade jetzt, wo das künstliche Plappermaul ChatGPT Schulaufsätze schreibt oder auch wissenschaftliche Arbeiten oder katholische Predigten. Und das nach dem Urteil aus berufenem katholischen Priestermund nicht einmal schlecht. Interviews führen kann sie wahrscheinlich auch, die künstliche Intelligenz. Aber was muss sie mitbringen, damit wir nicht künstlichen, sondern halbwegs natürlich Intelligenten mit ihr klarkommen? Darüber habe ich mit dem Techniksoziologen Johannes Weyer gesprochen und ihn zunächst mal nach der katholischen Predigt gefragt. Ein Wiener Priester hatte sich ja den Spaß gemacht, eine Predigt von ihm in Konkurrenz treten zu lassen mit einer von ChatGPT und meinte selbst gar nicht schlecht, was der Computer dazu sagen hatte. Meine Frage an Johannes Weyer war, ist das was zum Amüsieren oder doch eher Angst haben?
Ich denke, es ist beides. Also man kann sich natürlich amüsieren und ich denke, eine Predigt ist ja in vielerlei Hinsicht auch ein standardisierter Text, der aus bestimmten Fragmenten besteht, die es nun auch eine künstliche Intelligenz zusammensetzen kann. Aber warum sollen wir in bestimmten Situationen, wo standardisierte Texte verfasst werden, nicht auch auf künstliche Intelligenz zurückgreifen? Ich habe da gar kein Problem mit. Es gibt andere Situationen, da würde ich es nicht empfehlen.
Selbst bei der Predigt würden Sie sagen, na, es ist nicht gruselig, wenn ich nicht mehr wirklich unterscheiden kann, ob die aus Empfindung hergestellt wird, aus Glauben heraus, sondern dass man das auch künstlich erledigen kann?
Also erstmal, ich habe probiert, bei ChatGPT ein Kinderlied verfassen zu lassen. Das war grauselig. Das war also mit einem normalen Kinderlied nicht vergleichbar. Also es gibt, glaube ich, gute und schlechte Ergebnisse. Und die Frage ist, wenn es täuschend ähnlich ist, wie kann ich dann noch erkennen, ob es echt in Anführungszeichen ist und vor allem, ob sich nicht Fehler drin verbergen. Also gerade dieses Thema wissenschaftliche Hausarbeiten durch ChatGPT an der Universität schreiben zu lassen, das halte ich für hochgradig problematisch, weil das wird täuschend echt aussehen, aber es wird wahrscheinlich größtenteils ziemlich unsinniges Geplappere sein, was ChatGPT produziert. Und es wird immer schwerer werden für uns, wenn wir uns auf künstliche Intelligenz verlassen, dann auch zu unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich plausibel und was ist nicht plausibel. Das wird immer schwieriger werden.
Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass ChatGPT ziemlich einen Murks abliefern kann. Ja. Deshalb die Frage an Sie, wie gehen wir damit um? Meiden ist ja offensichtlich kein Weg.
Nein, ich denke, wir sollten es als Tool nutzen, da wo es nützlich ist und wo es sinnvoll ist. Aber man sollte sich nicht blind darauf verlassen. Und das ist so ein Thema, was ich als Techniksoziologe ja immer wieder vor mir habe. Wann beginnen wir uns oder wann laufen wir Gefahr, uns blind auf Technik zu verlassen und damit naiv mit ihr umzugehen?
Laufen wir nicht längst schon Gefahr, uns allzu blind auf Technik zu verlassen?
Klar, wir verlassen uns im Alltag tagtäglich auf Technik. Meine Waschmaschine, mein Auto. In Zukunft verlassen wir uns aber wahrscheinlich auf Technik, die zu Handlungen in der Lage ist, die bislang nur wir Menschen konnten, nämlich, ich sage es mal in Anführungszeichen, intelligente Handlungen, also komplizierte Entscheidungen zu treffen und dann Handlungen auszuführen, wie beispielsweise das Abbremsen eines Autos in einer Notsituation. Das sind nun mal Techniken, die mit denen wir in Zukunft immer stärker begegnen werden, die Handlungen so ausführen, wie das früher nur die Menschen gemacht haben. Und da ist ja die Frage, wie stark können wir uns auf solche Technik verlassen und wo sind die Grenzen?
Interessant ist ja, dass dieser Begriff KI, künstliche Intelligenz, wir nehmen das jetzt einfach mal gleichbedeutend mit Technik oder / Maschine, also dieser ganze Bereich, dass dieser Begriff KI ja schon vor mehr als 60 Jahren geprägt wurde von einem US-Informatiker namens John McCarthy. Und schon vor 60 Jahren war das Thema, ist der Schachcomputer dem menschlichen Schachspieler überlegen, ja ein ganz großes Thema. Man bespricht das also schon sehr lange und trotzdem haben wir zuweilen den Eindruck, dass das Ganze uns jetzt erst wirklich überwältigt.
Ja, deswegen, also wir haben natürlich schon lange mit Ideen für künstliche Intelligenz zu tun, aber wir haben eine neue Situation seit etwa, sagen wir mal, knapp 10 Jahren, dass diese künstliche Intelligenz uns im Alltag begegnet. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, autonome Fahrzeuge. Nehmen Sie die Situation, Sie stehen an einem Fußgängerüberweg, gucken nach links, also Sie sehen, da kommt ein Auto und typischerweise nehmen Sie ja Blickkontakt auf mit dem Autofahrer oder der Autofahrerin und gucken, ob Sie gefahrlos über den Fußgängerweg gehen können. In Zukunft wird da niemand mehr drin sitzen. Das heißt, wir begegnen im Alltag Systemen, die mit sehr viel Intelligenz, mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und wir müssen jetzt in Zukunft entscheiden, wie gehen wir in solchen Alltagssituationen damit um, Straßenverkehr, Pflegebereich und viele andere Bereiche, in denen uns diese Systeme eben im Alltag begegnen werden und nicht mehr in so künstlichen Situationen wie Schachcomputer spielen.
Wenn Sie sagen, wir sollen entscheiden, welche Parameter haben wir da überhaupt um zu entscheiden? Welche Parameter müssen wir da ansetzen? Ist ein Parameter, dass wir uns fragen müssen, ersetzt uns die Technik? Ist ein Parameter, dass wir fragen müssen, wie steht es mit den Verantwortlichkeiten? Also wie entscheidet man da?
Die Frage, ob Technik uns ersetzt, klar, sie ersetzt uns in bestimmten Bereichen. Wie gesagt, ich wasche meine Wäsche längst nicht mehr selbst, ich lasse das meine Waschmaschine machen. Also von daher wird Technik uns natürlich in bestimmten Bereichen ersetzen. Mir geht es eigentlich eher um Situationen, wo wir mit Technik zusammenarbeiten, wo wir mit Technik interagieren, wie das Beispiel, das ich eben gezeigt habe. Und hier ist ganz wesentlich für unser Entscheiden die Frage, ob wir Vertrauen haben, ob wir Vertrauen in die Technik haben, in die künstliche Intelligenz. Und Vertrauen entsteht durch Begründung. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen, dass die Fahrzeuge von Googles Dr. Waymo, die ja vollautomatisch durch die Gegend fahren mit Passagieren, dass die permanent plappern, dass die permanent den Passagieren erklären, was passiert und damit Vertrauen schaffen, weil sie ihre Handlungen begründen, so nach dem Motto, ich habe das Hindernis da vorne gesehen, keine Angst, ich bremse gleich. Das heißt, Vertrauen entsteht und Verlässlichkeit entsteht in dem Moment, wo mein Gegenüber, auch ein technisches, ein künstliches Gegenüber, mir begründen kann, warum es etwas tut.
Ist das Vertrauen oder ist das eine künstlich erzeugte Chimäre, die Vertrauen simulieren soll?
Ja, gut. Also wenn ich jetzt neben einem menschlichen Fahrer sitze und der sagt mir hier, ich kann das, ich kann mit 180 über die Autobahn brausen, ich habe da Erfahrungen mit, dann vertraue ich ihm natürlich auch. Das werden wir eines Tages nicht mehr unterscheiden können, wenn wir ob wir mit anderen Menschen interagieren oder ob wir mit Maschinen interagieren. Sie kennen all den Spruch, meine Computer spinnt heute mal wieder. Ja, haben uns ja längst angewöhnt, Technik menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Und das mag manchmal ein bisschen gruselig sein, aber man gewöhnt sich natürlich dran. Mein Computer macht ganz viel Arbeit für mich, die ich vorher selbst machen musste, zum Beispiel meine Spam-Mails aussortieren. Das mache ich ja längst nicht mehr selbst. Also das sind Gewöhnungsprozesse und da müssen wir einfach gucken, wie weit wollen wir gehen mit solchen künstlich intelligenten Systemen.
Wenn wir vornehmlich von japanischen Herstellern schon mal Prototypen von Pflegerobotern vorgeführt bekommen, dann haben die ja sehr häufig ein menschliches Gesicht. Die haben kugelförmige Oberteile, die haben Knopfaugen, die haben sowas Ähnliches wie Lächelmünder. Sind wir so dumm, dass wir auf so etwas hereinfallen oder können wir nicht anders mit einem Computer umgehen, der uns in vitalen Lebenssituationen helfen soll?
Nein, das ist wichtig. Wir brauchen ja Signale vom Gegenüber. Also der Pflegeroboter, der wie eine viereckige Kiste wäre, der wäre für uns unverständlich. Er muss uns ja signalisieren, was er will. Und das tut er zum Beispiel durch Symbole wie Lächeln, durch Gesten und so weiter und so fort. Man hat sich angewöhnt, diese Roboter nicht allzu menschlich zu machen, weil das erregt bei uns Angst, dieses sogenannte Uncanny Valley, das ist so dieser Frankenstein-Effekt. Das hat man sich angewöhnt, aber dass sie zumindest Augen haben, einen Mund haben, dass man das Gefühl hat, sie interagieren, das ist ja wichtig. Sie müssen ja signalisieren, was sie wollen, was sie beabsichtigen. Sie müssen ihre Intentionen mitteilen, damit wir sie verstehen können. Das heißt, im Grunde bin ich jetzt gerade im Pro-Seminar Soziologie, erstes Semester. Wie interagieren Menschen mit Menschen und in Zukunft, wie interagieren Menschen mit Maschinen? Und die Antwort ist, sie müssen sich wechselseitig signalisieren, was sie gerade tun und was sie vorhaben.
Der heikle Punkt dabei ist wechselseitig. Also, dass ich in meinem menschlichen Bedürfnis nach Nähe gerne ein Pflegeroboter-Gesicht angucke, ist klar. Aber wie kriegt der Pflegeroboter das hin, mit mir zu interagieren?
Da ist die Robotik ziemlich weit. Also, es gibt Eye-Tracking und Gesture Recognition, ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzt, Blickerkennung und Gestenerkennung. Also der Roboter kann ziemlich gut schon erkennen mittlerweile, was wir vorhaben, weil sie gelernt haben, unsere Gesten zu lesen. Das mag jetzt unheimlich klingen, ja, aber es ist für funktionierende Interaktionen, wenn wir es denn wollen, wenn wir sagen, wir wollen autonome Autos im Straßenverkehr und wir wollen Pflegeroboter in der Pflege, weil wir Pflegenotstand haben, dann müssen wir irgendwie diese Interaktion zwischen den Maschinen und den Menschen hinkriegen und Bedürfnis nach Nähe, das kriegen sie nicht beim Roboter, das kriegen sie bei ihren guten Freunden. Da muss man einfach trennen. Also meine Waschmaschine, da erwarte ich auch nicht, dass die nett zu mir ist, sondern sie soll meine Wäsche waschen.
Was ja nicht schaden kann, wenn sie zusätzlich nett zu mir ist. Aber wenn Sie sagen, wenn wir wollen, werden wir, ich benutze dieses Wir so unspezifisch bewusst, werden wir denn gefragt, ob wir das wollen?
Das ist eine gute Frage. Also die Entwicklung schreitet natürlich mit großen Schritten voran und ich denke, wir brauchen natürlich einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, wie weit wir mit der KI gehen wollen. Aber wenn ich überall höre, wir haben Fahrernotstand in der Transportbranche, wir haben Pflegenotstand in der Pflegebranche, wir haben Lehrermangel und so weiter und so fort. Wir werden uns wahrscheinlich angewöhnen, dass wir in einigen dieser Bereiche in Zukunft Roboter einsetzen. Genauso wie wir, wie gesagt, heute Spülmaschinen, Waschmaschinen und andere Gerätschaften haben, die vollautomatisch Verrichtungen vorbringen, die wir früher selbst gemacht haben. Dafür brauchen wir schon einen gesellschaftlichen Diskurs, ob wir das wollen. Aber rein technisch gesehen und auch rein soziologisch gesehen, wird der Umgang mit Maschinen muss dahin gehen, dass wir ja verstehen, was die Maschinen wollen und dass die Maschinen verstehen, was wir wollen. Also es muss eine echte Interaktion stattfinden.
Wo sind denn für den Techniksoziologen Grenzen? Wo sagen Sie denn, so viel Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine will ich gar nicht oder soll es gar nicht geben?
Das ist ja eher so der normative gesellschaftliche Diskurs. Die Frage ist, wollen wir das tatsächlich, dass wir in Zukunft Pflegeroboter haben oder dass wir autonome Autos haben? Da bin ich durchaus ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, autonome Autos, das ist so ein Gebiet, mit dem ich mich relativ stark beschäftige, können zum Beispiel eines Tages das lästige Problem der letzten Meile lösen. Also wie komme ich zum Bahnhof? Dann kann mich ja so ein kleines Robotertaxi abholen und die 1-2 Kilometer zum Bahnhof fahren. Ich finde das gar nicht so furchterregend, diese Vorstellung, dass wir in bestimmten Bereichen, wo es sehr nützlich für uns sein könnte und die wir dann auch gut beherrschen müssen natürlich, dass wir da autonome Technik, auch künstliche Intelligenzsysteme einsetzen.
Johannes Weyer war das. Er ist Professor Emeritus an der TU Dortmund, wo er bis zum vergangenen Jahr einen Lehrstuhl für Techniksoziologie hatte.